Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrint.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht Leistungskurs und wie immer ist unser Lehrer der Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Thema heute Thomas und zwar Hobbes.
Thomas
Hobbes. Ja. Warum eigentlich Thomas, warum nicht Thomas? Die englische Sprache ist doch total für den Arsch, oder? Ich sag nur tough und thou.
Thou?
The thou is tough.
Nee. Also ich bin ja auch Englischlehrer.
Ich weiß.
Also das Interessante ist ja, das ist ja ein großes Problem des Great Vowel Shifts. Wollen wir nicht lieber über...
Through und rough.
Ja. Das ist relativ einfach. Die Kurzvokale haben sich geändert, die langen Vokale nicht.
Aber vielleicht reden wir lieber über Thomas Hobbes.
Ja.
Thomas Hobbes.
Genau. Mit Hobbes, Locke und Rousseau macht der durchschnittliche Studierende gerne mal so eine mündliche Prüfung in politische Philosophie. Mhm. Und der Professor lässt dich schon durchfallen, wenn du Hobbes und Locke sagst, weil er weiß, du hast dich nicht damit beschäftigt.
Ja, ich erinnere mich daran, dass ich mal dachte, ich wäre super lustig, weil ich in der Deutscharbeit die ganze Zeit Theodor von Thane geschrieben habe. Nur leider war mein Deutschlehrer komplett humorbefreit und hat das jedes Mal als Fehler angekreidet.
Und mit was? Mit Recht.
Aber ich fand mich total lustig, weil ich habe auch extra von und dann Thane mit TH, damit so...
Das ist hier, willkommen beim Bildungspodcast.
Vor allen Dingen, wie blöd muss man sein, zu denken, boah, ich bin voll der Witzbold. Und so in der 9. oder sowas, dann schreibst du das da so hin und wunderst dich, hä, wie soll ich denn überall so viele Fehler?
Ach, schön. Ich würde nicht sagen blöd, sondern der Begriff ist jung.
Ja.
Es ist vollkommen okay.
Doof und 1,30. Also, naja, dieselben Witze mache ich heute noch, aber diesmal verdiene ich Geld damit.
Jetzt give yourself a bit credit. Thomas Hobbes, wir steigen jetzt, nachdem du ja das letzte Mal bei Martin Luther wieder gelitten hast, darunter, dass das alles so christlich ist und dass das alles nicht dein Ding ist, steigen wir jetzt in Dinge ein, die dein Ding sind. Denn
in Dinge, die mein Ding sind, sehr schön.
Wir sind am Ende der Renaissance angekommen im 17. Jahrhundert. Mhm. Und steigen jetzt mal so richtig ein in die frühe Neuzeit und damit auch in das Zeitalter der Rationalität und der Aufklärung. Ja. Und damit natürlich in vollkommen neue Gefilde der politischen Philosophie. Während wir vorher ja relativ viel so zwei Textsorten gefunden haben. Die eine Textsorte war so die praktische Seite, ne? Mhm. So Machiavelli zum Beispiel, ja, wie halte ich mich an meine Herrschaft und sowas. Und das andere war immer so eine...
Wie rechtfertige ich meine Herrschaft überhaupt?
Ja, das andere war auch immer die Frage des guten Herrschens, aristotelisch, ja. und die Frage, inwiefern überhaupt Politik und Moral und das gute Christensein miteinander vereinhängen. Das interessiert uns jetzt alles nicht mehr. Stattdessen haben wir ein anderes Problem. Wir dividieren nämlich die Moral und das Christentum so ein bisschen aus der Politik raus und stellen den Menschen als das Primat hin. Und haben jetzt aber einmal natürlich so ein kleines Problem, dass wir nämlich keine Rechtfertigung mehr für Herrschaft haben. Ne? Die alte
Herrschaft. Aber hatten wir das Problem nicht bei Luther schon?
Ja, aber der wollte das noch in einer anderen Richtung beantworten.
Okay.
Und jetzt sind wir nochmal so 150 Jahre später. Ja. Bei Luther war schon so ein bisschen die Sache, wie bringe ich das alles überein? Ne? Also wie bringe ich vor allen Dingen auch diese Frage noch überein mit kann ich jetzt als guter, ja, muss ich als Christ Herrscher, kann ich als Christ ein guter Herrscher sein? Muss ich als Herrscher ein guter Christ sein und so? Wie hängt das zusammen? Und wie ist dieses Verhältnis zwischen Religion, Kirche, Staat, ne, und diese zwei reiche Lehre, das interessiert uns ab jetzt eigentlich nicht mehr, ne, sondern wir sagen ja, das Religion ist immer noch da, das werden wir beim nächsten Mal, wenn wir über John Locke reden, wir sehen, dass auch christliche Konzepte noch da sind, aber die christlichen Konzepte bewegen sich jetzt sehr stark aus dem Denken der Philosophie heraus und wir haben jetzt halt humanistische Konzept. Das haben wir bei Thomas Morus schon gehabt. Der war auch eigentlich Humanist, aber der war halt katholischer Humanist, ne? Und war dementsprechend auch jemand, der gesagt hat, okay, ich muss das alles noch miteinander vereinigen, wobei wir ja von ihm nur Utopia besprochen haben. Mhm. Aber Großbritannien ist da auch weitaus weiter als Deutschland, muss man sagen.
Wie kommt das eigentlich?
Erste gut, wirklich gute Antwort ist, frag Matthias.
Ja.
Ja, der kann das bestimmt besser erklären als ich. Meine These ist, dadurch, dass Europa um die Zeit, also Deutschland insbesondere, eigentlich komplett schon zersplittert ist.
Ja, damals gab es kein Deutschland. Ja, ja, ja.
Hast du ein unheimliches Problem, überhaupt so einen Diskursfortschritt zu kriegen. Wenn man sich das anguckt, die Romantik in Großbritannien, also solche Sachen wie, also jetzt literarische Romantik, sowas wie Frankenstein und Percy Bysshe Shelley und Lord Byron und diese ganzen Nasen, mhm, sind so im Schnitt 50 Jahre, das ist so Französische Revolution. Und die Romantik in Deutschland ist Heinrich Heine und das ist dann 50, 60 Jahre später. Einfach entwicklungsmäßig. Wir sind relativ lange hinten dran. Die Renaissance kommt relativ.
Moment, Shelley war aber doch nicht Französische Revolution. Shelley war doch schon 19. Jahrhundert.
Nee.
Da aber.
Die Französische Revolution war übrigens 1792.
1789. Naja, das ist ja fast noch. Ja. Ist ja fast 19. Jahrhundert, ja, ist recht.
Genau.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Also das alles, ja, blöd, das ist um die Zeit und du hast dann. Und
Frankenstein, ja, guck, ja, Frankenstein 1818, ja.
Genau, passt. Und du hast dann, für, in der englischen Literaturwissenschaft wird manchmal Goethe auch als Romantiker gesehen.
Mhm.
Ja, und solche Leute. Und das siehst du, das ist 20, 30 Jahre später. Ne? Das kommt alles später.
Mhm.
Ja. Weil Deutschland, glaube ich, oder das, der Ort, der heute Deutschland ist. Ja,
die Deutschländer hieß das früher.
Die geografische Region doch sehr durch diese kleinen Staaterei aufgehalten wurde. Aber kommen wir zurück zum Thema.
Ja.
Also Hobbes und der Leviathan. Man brauchte eine neue, also es bahnt sich so an, man braucht eine neue Staatsphilosophie, weil man so ein bisschen jetzt im Humanismus angekommen ist und sagt, okay, wir haben jetzt Gott rausdividiert.
Mhm.
Oder wir stellen uns auf jeden Fall die Frage, Gott rauszudividieren und wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und dann kannst du halt nicht mehr mit Gottes Gnadentum argumentieren.
Ja.
Also geht Hobbes mit dem ersten Aufschlag hin. Interessanterweise der Text, den ich dazu gelesen habe, er geht sich am Anfang darin, dass es total toll ist und dass wir jetzt da angekommen sind. Und was er nicht erklärt und was ich auch nicht weiß, ist, warum eigentlich, ja, das jetzt der erste Aufschlag ist. Aber es ist der erste Aufschlag, den wir haben. Und Hobbes macht das in eine Vertragstheorie, die aus zwei Teilen besteht, nämlich aus einer Schlussfolgerung, das ist der Vertrag, und einer Annahme. Und wir müssen natürlich mit der Annahme anfangen. Und die Annahme ist der Naturzustand.
Mhm.
So, das ist ein Gedankenexperiment, wo er dann sagt, okay, Menschen, es gibt einen vorpolitischen Naturzustand, wir werden das jetzt öfter haben, ne? Also das ist auch so ein Ding. Hast du Fragen?
Nee, aber das ist da tatsächlich, wie du sagtest, das wird jetzt so ein Ding. Das zieht sich dann so ein bisschen durch die Jahre und Jahrhunderte. Ne?
Genau. Ja. Weil du hast es bei Locke, du hast es bei Rousseau, du hast es bei John Rawls. Um Herrschaft, also es ist eigentlich ganz logisch, dass du das brauchst. Wenn du sowas wie Gottes Gnadentum aus Herrschaftsprinzipien herausnimmst, also eine externe Gewalt rausnimmst.
Es muss halt irgendeinen davor geben.
Brauchst du irgendeine Begründung, warum es Herrschaft gibt? Und das sehen wir hier zum ersten Mal.
Mhm.
So. Und der Naturzustand bei Hobbes ist, das erste Wichtige ist, es gibt diesen Satz, des Menschen ist des Menschen Wolf, Homo homini lupus, das wird immer zitiert. Und das beschwört so eine Idee herauf, dass wir alle total wild sind und gezähmt werden müssen.
Ja.
Und das ist aber eigentlich gar nicht bei ihm der Fall, weil Rationalität war damals sehr angesagt. Im Naturzustand sind alle Menschen erstmal gleich und alle Menschen haben die gleichen Rechte gegeneinander.
Mhm.
Das heißt aber auch, dass jeder gegen den anderen Gewalt ausüben kann. Und dementsprechend kommt man in, der Text nannte es eine Klugheitsfalle und ich fand den Begriff sehr schön. Du kommst halt in ein Problem, dass wenn alle rational handeln, das gesellschaftlich eine absolute Katastrophe ist.
Ja.
Weil Menschen haben, und das ist eine valide Annahme, erstmal ihr Selbstinteresse im Kopf.
Mhm.
Und zum anderen haben wir eine doppelte Knappheit in der Welt. Also über Knappheit werden wir jetzt auch immer wieder reden. Na, wir haben eine Knappheit der Güter. Mhm. Wir haben grundsätzlich in der Welt immer ein Allokationsproblem. Und wir haben im Zweifel auch eine Knappheit, also Hobbes sagt, dass wir haben eine Knappheit der Mittel, mit denen wir diese Güter überhaupt erlangen können. So, das führt, wenn wir primär Selbstinteresse haben und diese Knappheit dazu, dass wir zumindest Gewalt fürchten müssen, wenn wir Güter haben.
Ja.
So, wenn ich jetzt rational daran gehe, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht, um der Gewalt zuvorzukommen, anderer präemptiv Gewalt ausübe, weil das ist dann vernünftig.
Ja.
Ja, also es ist vernünftig, auf die Person, die meinen Bauernhof auch nur betritt, erstmal zu schießen,
ja,
bevor die mich überwältigen kann.
Oder ja, den Bauernhof nicht betretbar zu machen, was aber auch wieder ein Allokationsproblem darstellt.
Ja, und am Ende wieder in Gewalt endet. Genau. Weil, ne, also,
ja, klar, weil es gibt halt nicht genug Backsteine, um die Mauer zu bauen, also muss ich sie irgendwo herkriegen. Also hole ich sie mir vom nächsten Hof. Ja,
ja, oder ich brauche halt Landminen oder so.
Wie auch immer. Ja.
Ja.
Das war jetzt, meine Metapher war die pazifistische.
Ja, ne,
also Backstein das ist, als pazifistische Metapher.
Ja, das ist eigentlich, ne, ist das, ja gut, wir sind noch nicht bei linken Protest, das kommt später. Und so, aus diesem Naturzustand heraus sagt dann also Hobbes, jetzt sind die alle vernünftig, das heißt also, sie finden das alle auch ausreichend bescheuert, weil das ist eigentlich unerträglich, so, ja, zu leben. Ne? Also niemand möchte die ganze Zeit unter Angst leben und niemand möchte eigentlich in einer Welt leben, wo er die ganze Zeit Gewalt ausüben muss, nur damit er irgendwie in Ruhe leben kann oder Angst davor haben muss, dass der andere Gewalt ausübt, weil der genauso logisch denkt wie du selbst.
Mhm.
Wir sind also, unsere erste Erkenntnis ist, wir haben die Vernunft des offensiven Misstrauens. Ja, okay, also wir misstrauen ja allen. Und das ist ja erstmal vernünftig in dieser Welt. So, damn, und was machen wir jetzt? Und dann ist der nächste Schritt zu sagen,
wir bilden Banden, weil der Mensch ja außerdem noch kooperativ ist. Sieht Hobbes das eigentlich?
Ja, das Problem mit dem Kooperativsein kommt jetzt. Das Problem mit dem Kooperativsein ist, wenn wir beide jetzt eine Bande bilden,
ja,
was hält mich ab, dir nach dir an passender Stelle ein Messer in den Rücken zu stechen?
Ja, dass ich dir an passender Stelle ein Messer in den Rücken stechen könnte. Beziehungsweise, was uns beide davon abhält, ist, Dritten das Messer in den Rücken zu stechen.
Ja, richtig. Es gibt, jetzt kurze Ausflüge, wir machen heute komische Ausflüge, aber das ist okay. In den Canterbury Tales, ungefähr, es ist fast dieselbe Zeit, in den Canterbury Tales, es ist 100 Jahre früher.
Ich weiß gibt gar nicht, was ist das?
Die Canterbury Tales sind so das große mittelenglische Stück Literatur.
Ach so, okay.
In den Canterbury Tales reisen 12 Leute von London nach Canterbury und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Das ist Geoffrey Chaucer.
Mhm.
Und es gibt eine Geschichte, wo, ich glaube, das ist irgendwie der Mönch oder so, der die erzählt. Nee, der Mönch nicht. Dem Mönchen unterbrechen sie, weil er so langweilig ist. Ja, ist sehr schön. Der Ablassprediger ist das, genau. Der Ablassprediger, der Pardoner, das ist die Pardoner's Tale, der erzählt diese Geschichte. Das ist von 3 Männern, die den Tod suchen. Und dann sagt jemand zu ihnen, ja, geht auf diesen Berg, sucht den, dort findet ihr den Tod und auf dem Berg ist ein Schatz. Und die 3 Männer vergiften und erstechen sich alle gegenseitig, weil sie den Schatz alleine haben wollen.
Mhm.
Case in point. Das ist genau das Problem. Bandenbildung funktioniert nicht, wenn alle offensives Misstrauen haben. Ja, das ist immer so ein Ding. Du brauchst halt Machtmittel. Und die Machtmittel sind schwierig zu kriegen. Und dann brauchst du nur genug Leute, die dir auf die Fresse hauen. Das ist immer so ein Problem.
Mhm.
So, Und wenn wir das jetzt auf der Gesellschaftslevel sehen, dann müssen wir jetzt, kommen wir erstmal auf die Idee, okay, das heißt also, wir müssen uns alle gegenseitig einschränken, damit wir diese Idee überwinden, dieses offensive Misstrauen.
Ja, aber warum sollten wir uns einschränken? Also wie?
Weil wir das absolut, also dieser dauerhafte Kriegszustand, dieser latente Kriegszustand ist hoch anstrengend.
Ja.
Und da will eigentlich keiner drin leben. Also die Grundannahme doch, ist.
Der Stärkste möchte da leben.
Ja, nee, der Stärkste ist ja auch nur allein.
Ja, okay, dann könnte wieder eine Bande kommen. Ja, okay, ja.
Mhm. Ne, und dann, also, ne, dann finden sich vier Leute, die kloppen dem die kloppen den irgendwo zusammen. Mhm. Und dann stechen die sich alle das Messer in den Rücken. Ja, damit sie, ne, also okay. du verstehst das Problem.
Also sind alle so vernünftig, dass sie nicht Gewalt anwenden?
Ja, nee, es sind alle so vernünftig, dass sie Gewalt anwenden würden, um sich selber zu schützen und das auch präemptiv, weil das ist vernünftig. Ja. Die sind aber auch alle so vernünftig zu wissen, dass das bescheuert ist.
Ja.
Ne? Weil, also das ist das Tolle, das ist hier rein rational argumentiert. Und deswegen sagst du, ey, eigentlich hat niemand Bock darauf. Eigentlich sehen alle, dass das blöde ist. Mhm. Das heißt, wir können das nur überwinden, wenn wir uns alle in unseren Freiheiten einschränken. Ja. Und dann ein System zu entwickeln, das gerecht ist. Ja, also sprich.
Weil wir immer noch das Verteilungsproblem haben, ja.
Genau, wir brauchen also eine Gerechtigkeit, die für alle gilt und bei der sich alle eigenständig einschränken. Und Hobbes formuliert dann zwei Regeln. Ja, und das erste ist ein Friedensgebot. Jedermann hat sich, um Frieden zu bemühen, solange dazu Hoffnung besteht. Kann er ihn nicht herstellen, so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Krieges verschaffen und sie benutzen.
Ja? Nochmal.
Jedermann hat sich, um Frieden zu bemühen, solange dazu Hoffnung besteht.
Ja.
Kann er ihn nicht herstellen, so darf er sich alle Hilfsmittel und Vorteile des Krieges verschaffen und sie benutzen.
Aber auch nur wiederum, um Frieden herzustellen.
Nö, steht da erstmal so.
Okay.
Ja, also sprich, ja, wir haben uns alle, um Frieden zu bemühen, solange dazu eine realistische Hoffnung besteht. Und ansonsten, it's a free for all.
Mhm.
Ja, und dann sollst du das. Und das dann die zweite Regel ist dann, jedermann soll freiwillig, wenn andere ebenfalls dazu bereit sind, auf sein Recht auf alles verzichten, soweit er dies um des Friedens und der Selbstverteidigung willen für notwendig hält. Und er soll sich mit so viel Freiheit gegenüber anderen zufrieden geben, wie er anderen gegen sich selbst einräumen würde.
Die erste Hälfte klang so ein bisschen nach so einem Unterwerfungspazifismus und die zweite nach Kant.
Ja, ja klar, das ist jetzt die Zeit.
Ja.
Also die Idee ist im Endeffekt, du sollst dich um Frieden bemühen und freiwillig dafür Rechte aufgeben bis zu dem Maß, wo du sagst, das reicht mir für die, also ne, bis zu dem Maß, wo es für die Wahrung des Friedens und der Selbstverteidigung reicht.
Ja.
Also für die ihr das notwendig hält. Und gleichzeitig musst du den anderen dieselben Freiheiten gegenüber einstehen, die du gerne haben möchtest.
Mhm.
Und ja, das ist natürlich, ne, wir sind jetzt in der Zeit der Aufklärung. Das wie Kant klingt, ist kein Zufall. So hat man jetzt da gedacht. So, diese zwei Regeln würden dazu führen, dass man Frieden in der Welt hat, weil ich muss mich die ganze Zeit bemühen. Und jeder soll sich einschränken. Und wenn sich alle einschränken, dann kommt es nicht mehr zum Krieg.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig soll ich den anderen aber so viel Freiheit lassen, wie ich auch haben möchte, weil dann haben die eigentlich auch kein Kriegsinteresse mehr.
Ja.
Jetzt ist das Problem, ist ja schön und gut, aber ohne Autorität ist das alles nichts wert, weil da muss sich nur einer nicht dran halten.
Ja.
Ja, und alte Soziologenregel, ein Arschloch hast du immer, ne? So.
Und vor allem, ein Arschloch reicht.
Ja. Und deswegen braucht man jetzt Autorität. Also brauchen wir, ist der dritte Schritt, die dritte, ja, der dritte Teil seines Verfahrens zu sagen, okay, wir haben erkannt, wir wollen diesen Kriegszustand nicht. Dann haben wir erkannt, was wir dagegen haben wollen, nämlich eine Einschränkung unserer Freiheiten, die für alle gleich ist und allen die gleichen Freiheiten ermöglicht, damit dieser Frieden gewahrt wird. Und jetzt brauchen wir aber eine Autorität, die das macht. Und wo kann jetzt diese Autorität herkommen?
Das kann ja dann die Kirche wieder übernehmen.
Ja, aber das machen wir eben nicht.
Ach so, okay. Weil?
Das machen wir eben nicht, weil die Kirche ist hier komplett aus dem Bild.
Ja, okay, aber die ist ja trotzdem da und das wäre
Nee, wir sind für ein Gedankenexperiment.
Okay,
die Kirche ist nicht da, wir machen jetzt ordentlichen Humanismus.
Okay.
Die Zeiten sind vorbei.
Okay.
Ja, also die Frage ist, die Menschen sind da alleine. Es gibt, ja, er beschäftigt sich dann mit Gott und so weiter. Aber ich finde immer die uninteressanteste Frage. Ja? Religion wird hier halt eher dann so eine, also hier ist dann schon so eine Religionstrennung drin. Ja? Aber das Argument, das jetzt kommt, ist das klassische Vertragsargument. Das heißt, alle schließen miteinander einen Vertrag.
Ja.
Und sie vereinigen sich zu einer Person, nämlich dem Staat. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du das Titelbild vom Leviathan?
Nein, aber kann ich ja schnell mal googeln. Ne?
Das Titelbild vom Leviathan, liebes Publikum, ihr könnt das auch gerne googeln, ist...
Der Leviathan ist das Werk von Hobbes, ne? Das Zentrale.
Genau, das ist das Werk, über das wir jetzt reden.
Ach, das sieht aus wie so ein Poseidon-artiger... Nee, was ist denn das?
Ja, genau, das ist ein Herrscher und dieser Herrscher besteht aus ganz vielen Einzelpersonen.
Aber mal gucken hier.
Ja, musst du näher ran.
Ah, auch?
Ja.
Ach, guck.
Ja.
Ja.
Und die Idee ist jetzt, wir fallen alle per Vertrag zu dieser Person zusammen, nämlich zum Staat.
Ja.
Jetzt sind wir hier natürlich immer noch weit vor der Demokratie, deswegen meint Hobbes damit tatsächlich eine Person. Also sprich, seine Idee ist, wir machen einen Vertrag, alle mit allen.
Ja.
Die dieser Person, die diese Person autorisiert, ja, die ihr also die Macht gibt, uns zu regieren. Als absoluter Souverän, das muss man dazu sagen.
Ja.
Wir haben jetzt hier eine Theorie, die setzt einen absoluten Herrscher ein. Für alles andere hören Sie beim nächsten Mal zu. ja, weil wir sind jetzt ja in der Entwicklung.
Ja, klar.
So.
Damit rechtfertigt er dann aber wiederum ein Königstum, ne?
Ja, aber dann...
Oder eine Diktatur, was ja letztlich nichts anderes ist. Also, ja.
Nein, eine Diktatur ist die Frage, wie man das Königstum ausführt.
Okay, sehr gut.
Ja, also es gibt der Unterschied zu... Ich mache gerade in der Schule, reden wir über Regierung, haben wir über Regierungsformen geredet und dann frage ich immer, was ist das Gegenteil von einer Monarchie? Also Aristoteles sagt ja, dass Monarchie die gemeinwohlorientierte Herrschaft des Einzelnen ist. Was ist die auf Eigennutz orientiert? Dann meldet sich die Schülerschaft auch immer und sagt, das ist eine Diktatur. Und sage ich, sagen Sie mal, in China ist das eine Diktatur? Ja, sehen Sie, ist das einer? Nein. Herzlichen Glückwunsch. Diktatur ist die Frage, wie du regierst, nicht mit wie vielen. Wir verwechseln das gerne. Auch die Nazis, Hitler war ja nicht allein.
Ja.
Ja. Bei Diktatur gibt es im Endeffekt in zwei Geschmacksrichtungen, können wir kurz machen. Autoritär, das ist so der klassische Inseldiktator, ja, wenn du die Fresse hältst, dann passiert dir nichts, ja. Und totalitär, das ist zum Beispiel China, zum Beispiel die DDR, zum Beispiel auch die Nazis, wo man nicht nur möchte, dass du die Fresse hältst, sondern wo man auch von dir möchte, dass du das gut findest.
Ja.
Ja, also wo das wirklich bis in die kleinste Person, bis in den kleinsten Teil der Persönlichkeit hineingeht, aber irgendwann reden wir über Hannah Arendt und dann kann man da in Ruhe mal drüber reden.
Genau, ja.
Und ein Tyrann ist eigennützig, aber der Monarch muss erstmal nicht eigennützig sein. Du hast schon die Sollbruchstelle oder das Problem gefunden. Ja, der Leviathan ist tatsächlich ein rechtsloses Subjekt. Ja, wir geben dem alles ab, der beherrscht uns und er kann gegen uns über nicht ungerecht sein, weil wir ja ihm den Auftrag gegeben haben, uns zu beherrschen. Damit haben wir automatisch verloren.
Ja, es sei denn, der Vertrag wird regelmäßig erneuert.
Der Vertrag wird aber nicht erneuert, weil den kannst du ja nicht erneuern. Das ist übrigens auch so ein Problem bei diesen ganzen Vertragstheorien, dass sie natürlich dann so sagen, ja, das ist so die Idee. Und wenn dann jemand nachfragt, ja, was ist denn jetzt, wenn jemand neu geboren wird, muss der dann auch nochmal zustimmen?
Ja.
ne? Genau,
na, der wird im Grunde ja. Ich meine, das ist ja letztendlich ist das ja das, was wir mit der parlamentarischen Demokratie machen. Also dann irgendwann, ja, dass wir eine Entität haben, die die Macht übertragen kriegt, aber auf Zeit und immer wieder nachfragen muss, ist es noch okay, dass wir die Macht haben?
Ja, genau. Also das ist, da kommen wir dann am Ende an.
Ja.
Ja, also wir nähern uns dann beim nächsten Mal mit John Locke, nähern wir uns genau diesen Konzepten. Ja.
Hat Hobbes dieses Problem gesehen oder war es ihm egal?
Nee, dem ging es erstmal dem ging es tatsächlich primär um diese Rechtfertigung des Staates.
Okay.
Das ist übrigens eine total interessante Sache. Hobbes hat unheimlich lange gelebt, Locke war fast 100 Jahre später.
Mhm.
Und Locke und Hobbes haben noch miteinander geredet. Relativ junge Locke mit dem sehr, sehr alten Hobbes.
Mhm.
Und ihm ging es eigentlich nur darum, erstmal eine humanistische Rechtfertigung für den Staat zu machen. Deswegen gibt es hier auch diesen Leviathan, der dann eigentlich außerhalb der Rechtswelt steht, weil ja alle anderen auf ihm zugunsten auf ihre Souveränität auch verzichten. Das machen wir ja heutzutage nicht, ne? Wir haben ja, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und damit sind alle von uns abhängig. Die Idee, die wir jetzt hier haben, ist, wir machen alle miteinander einen Vertrag, damit es nur noch einen Souverän gibt, der ist aber unabhängig von uns.
Aber das muss Hobbes doch gesehen haben, dass das nicht aufzulösen ist. Oder hat er genau gewusst, dass wenn er das Problem formuliert und versucht es aufzulösen, dass er dann geköpft wird von dem, der sich einbildet, er hätte mit allen anderen einen Vertrag?
Ich zitiere jetzt Matthias von Hellfeld, es ist immer sehr einfach, 400 Jahre später,
zu sagen,
ja, das musst du ja noch gesehen haben.
Und Chips in der Hand,
genau. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass er das gesehen hat. Ich glaube, dass das für ihn noch eine relativ natürliche Idee gewesen ist.
Ja.
Ja. Der Mann ist irgendwie, das ist hier 16. bis 17. Jahrhundert.
Wer weiß, was wir heute für Probleme haben, die wir nicht sehen. Ne?
Ja, jede Menge.
Ja.
Wir sind ja gerade so, also zu seiner Zeit ist mir ja gerade so vorbei an, ich gucke nochmal, das Buch ist von 1642.
Hm.
Ja, Trinity English Civil War, okay. Ja, das ist kurz nach Elisabeth der Ersten, ja, so 50 Jahre nach Elisabeth der Ersten, die stirbt Anfang 17. Jahrhundert. Und davor ist Heinrich der Achte. Ja. Und Heinrich der Achte war ein absoluter Renaissance-Herrscher.
Mhm.
Also wir sind so in der frühen Neuzeit. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand schon, ja, also das ist jetzt hier der erste Wurf in dem Bereich. Jetzt ne? Also wir sollten nicht so kritisch zu dem Mann sein. Ja. Er hat ja immerhin die Idee in die Welt gesetzt. Also
hätte ja sein können, dass irgendwann von ihm dann mal Aufzeichnungen gefunden worden sind, auf denen steht, mir ist völlig klar, dass das so nicht funktioniert, aber ich wollte nicht geköpft werden von Heinrich dem Achten oder so.
Ne? Nee, nein. Das ist, also das Denken war da schon relativ frei. Wobei mich das immer daran erinnert, dass man dann ja irgendwann mal Aufzeichnungen von Newton gefunden hat, wie er sich der Alchemie gewidmet hat und dann alle so ein bisschen pikiert waren.
War das irgendwie 80% aller Aufzeichnungen, die er hinterlassen hat, waren Alchemie oder sowas?
Ja, und auch da muss man sagen, das war um die Zeit komplett normal. Also
Leute schmeißen sich heute Homöopathie ein und sowas und finden das völlig normal. Das ist weiter sind wir da auch nicht. Ne?
Ja, doch, ich würde eine Fallunterscheidung an der Stelle machen. Newton war zu einer Zeit, wo es für ihn sehr schwer es besser hätte wissen zu können. Und er war auf der Suche nach allen Möglichkeiten des Wissens.
Das ist richtig. Wir haben heute, zwischenzeitlich haben wir Werkzeuge entwickelt, mit denen wir unser Wissen vergrößern. Ja, ja. Das stimmt.
Und die hat unter anderem Newton entwickelt.
Stimmt auch.
Ja, also ihm den Vorwurf zu machen, ist, glaube ich, viel, viel schwieriger. Das ist genauso wie Hobbes den Vorwurf zu machen. Ja, hat er das nicht gesehen? Also vielleicht hat er es gesehen, war das auch erstmal seine Intention. Aber ich glaube, für ihn war das komplett natürlich, erstmal so eine Begründung zu finden.
Vor allen Dingen musste er ja auch, erstmal gucken, dass er begründet, was er vorgefunden hat.
Ja.
Ja, er kommt ja nicht von außen und guckt da so drauf, wie wir jetzt so da drauf gucken und sagen, oh, so ein absoluter Herrscher, was will der da eigentlich? So, ja, der Schon hat gesagt,
und wie
mit der Kirche, das kann nicht sein, dass das von Gott kommt. Wie kann das denn ansonsten sein? So rum wird der wahrscheinlich dann eher geguckt haben, als gesagt zu haben, so, ich organisiere jetzt mal hier einen Staat.
Genau. Also es gibt bei ihm aber auch die Sache, man kann den Leviathan mit Gewalt absetzen. Dann bist du halt wieder zurück im Naturzustand, dann musst du einen neuen Vertrag machen.
Okay.
Das ist aber auch eine, ne, ist aber auch eine harte Sanktion. Ne? Also auf die Idee, dass man das irgendwie organisatorisch löst, das ist noch nicht bei ihm vorhanden.
Mhm.
Und das ist dann halt auch der nächste Schritt. Also das sieht man dann schon bei Locke, dass das kommt. Ne? Also wir sind jetzt in der Zeit, wo sich das alles so nach vorne bewegt in diesem Bereich. Das ist ja die erste von diesen drei großen Vertragstheorien, wie man immer sagt. Und finde ich vollkommen okay. Das ist halt erstmal so die Idee, wie schließen wir miteinander unseren Staat? Ja? Also wir geben unsere Souveränität ab und das wird ja dann gleich dann späterhin auch kassiert, die Idee, dass wir die abgeben, sondern es wird ersetzt durch die Idee, dass wir sie vermieten, ne? Also dass du sie nicht vollständig abgibst. Aber ich kann das verstehen. Also so die Logik dahinter ist klar.
Ja.
Und wir sind jetzt halt in einer Zeit, wo der Mensch in den Mittelpunkt der Staatstheorie gerückt wird, ja, als auch der Begründer des Staates. Ne? Wenn du jetzt so Aristoteles oder so, da ist es einfach so.
Ja.
Ne? Die haben sich nicht um die Frage gekümmert, die haben sich nur um die Frage gekümmert, wie herrsche ich gerecht und so weiter. Dann gab es im Mittelalter, schon bei Augustinus, bei Luther war immer diesen Widerstreit, was hat es jetzt mit der Kirche zu tun und so weiter. Und dann waren wir sich immer sehr einig, es gibt die Welt des Heiligen und es gibt die Welt, ne, des Weltlichen. Da hast du solche Leute wie Machiavelli, die sich im Weltlichen so richtig wohlfühlen und sagen, wenn du hier was frisch eroberst, genau, dann hau mal drauf, weil sonst wird es nichts, ne? So Pragmatiker.
Und Realpolitik.
Ja. Naja, also ich finde, das Schöne bei Machiavelli, das hatten wir damals ja auch besprochen, ist eigentlich die Tatsache, dass wenn man Machiavelli richtig liest, man feststellt, dass das, was die meisten Leute von ihm mitnehmen, nicht unbedingt das ist, was er sagt, sondern er sagt, ja, also das ist ja immer die Sache.
Ja, es sind jetzt, die ganzen BWLer, die haben Machiavelli nicht verstanden, ja.
Ja, das ist ja vollkommen okay, die sollten auch lieber David Graeber lesen. So.
Entschuldigung.
Schön, gell? So,
das
weiter.
Das war so richtig asozial jetzt von dir. Super.
Wieso?
Gibt übrigens gerade, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf Arte eine Doku über Bullshit-Jobs. Macht Spaß zu gucken. Ist also wirklich die Grabber-Geschichte sehr schön illustriert. Also wirklich schön gemacht. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
So, jetzt machen wir weiter. Warte mal, ich mache eine Schnittmarke, dass ich das rausnehme, weil wahrscheinlich gibt es die Doku nicht mehr, wenn das veröffentlicht wird. So.
Okay, also und jetzt sind wir halt bei der Frage, wie stellen wir die Menschen in die Mitte der Politik? Ne? Das ist das erste Mal, dass sich die Frage gestellt wird, wie generiere ich das ohne Gottes Gnadentum? Und die Vertragstheorie ist geboren. Und du hast halt auch so ein bisschen so ein Erklärungsproblem, weil eigentlich sind soziale Strukturen autoemergent.
Mhm.
Ja? So, aber du kannst dich ja jetzt nicht, also das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, gerade in so einer Zeit der Rationalität und so weiter, in der man da ja ist, kannst du dich nicht hinstellen und kannst dann so den Soziologen machen, wie wir das heutzutage machen und so.
Das ja, ist es autoemergent.
Entsteht halt.
Das entsteht halt aus sich.
Ja,
aber auch da müssten wir ja dann irgendwann mal hinkommen, dass das, ne, also dass diese Idee, dass aus vielen Einzelwillen ein Gemeinwille entsteht, ist ja letztlich so eine autoemergente Idee.
Mhm.
Was, wer war das nochmal? Wer war denn das?
Das ist Rousseau.
Rousseau war das?
Rousseau sagt schon, dass es den Volonté General.
Genau, Volonté General, genau.
Ja. Wo ich dir dann, Spoiler, erklären werde, dass das eine ganz, ganz schlimme Idee ist.
Sehr gut. Was ich die ganze Zeit denke, ist, wir hatten, also bisher war der Staat von Gott gegeben. Jetzt wird der Staat vom Menschen gegeben.
Mhm.
Werden wir, vielleicht ist es auch, vielleicht sind wir auch in unserer Gegenwart gerade dabei, da anzukommen, die Frage zu stellen, warum überhaupt Staat?
Die Frage stellen ja schon die Anarchisten im 19. und 20. Jahrhundert.
Das meine ich mit unserer heutigen Zeit. Also das ist ja jetzt alles, ja. Ideengeschichte ist ja, ja jetzt nichts, was über ein Jahrzehnt nur.
Also ich kann mal meine Antwort geben, weil soziale Gruppen automatisch zu Hierarchien sich generieren.
Ja.
Und wir nur zwei Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, wir können das so, wir haben ja gerade eigentlich einen Witz über Emergenz gemacht, ne? Mhm. Wir können jetzt sagen, ja, das ist einfach emergent. Dann ist es aber eigentlich komplett rechtslos.
Mhm.
Ne? Dann sind wir bei so Sachen, wo man eigentlich hinten Raum nach Hobbes gesagt einen Vertrag bräuchte, damit man mal guckt, wer da eigentlich das Recht hat.
Ja.
Ne? Und die andere Möglichkeit ist, wir regeln das für alle. Und dann ist klar, warum Leute Macht haben. Also wenn wir jetzt, das ist eine Antwort aus dem 20. Jahrhundert, mhm. Max Weber hat in seiner Herrschaftstheorie, Max Weber hat einen Machtbegriff, Macht ist jede Chance, eine andere Person auch gegen ihren Willen etwas tun zu lassen. Mhm. Und Herrschaft ist die Chance, auf einen gewählten Befehl bei einer Gruppe gefolgt zu bekommen. Das heißt also, Herrschaft ist anerkannte Macht.
Ja.
Den Witz mache ich immer am Anfang des Schuljahres, wenn ich dann zu den Schülerinnen und Schülern sage, so, in diesem Raum hier habe ich Macht, dann guckt die mich immer alle an, dann sage ich so, machen Sie mal da drüben das Fenster auf, dann macht die mal das Fenster auf, ja,
das gut,
dann fangen sie alle an zu lachen. Genau. Dann, das ist Macht erstmal, ja. Ne? Weil der macht dann das Fenster auf, die Person. So, und dann sage ich so, aber ich habe hier eigentlich Herrschaft, weil sie machen das auch, weil sie anerkennen, dass ich ihnen was zu sagen habe.
Ja.
Und warum habe ich ihm was zu sagen? Weil ich Beamter in Bayern bin, weil ich beim Staat angestellt bin und weil ich eigentlich von ihrem Volkswillen eine Linie hochziehen kann bis zum Kultusminister und von dem eine Linie wieder runterziehen kann zu mir.
Mhm.
Und deswegen ist es legale Herrschaft. So, legale Herrschaft ist, wir haben einen Prozess, bei dem wir sagen, deswegen darf mir mein Lehrer einen Befehl geben. Deswegen darf die Regierung regieren. Deswegen darf das Parlament Gesetze machen. Weil wir akzeptieren, dass das Parlament auf eine bestimmte Art zusammengekommen ist. Übrigens, wenn wir aktuell reden, gerade Diskurse in den USA über, ja. über Wahlen und so weiter, das kratzt tatsächlich an der wichtigsten Sache des Staates. Ja, weil wenn die Leute nicht mehr glauben, dass du eine legale Herrschaftsbasis hast, ne, ja. auf diesen Regeln, dann hast du nur noch drei andere Optionen, die können wir kurz durchgehen. Das eine ist Tradition, das ist die alte Begründung fürs Königtum.
Mhm.
Das haben wir schon immer so gemacht. Die zweite Möglichkeit ist Demagogie.
Ja, über die Massenmedien.
Ja, ja. Es könnte theoretisch sein, dass wir einen demagogischen Herrscher in den USA gehabt haben, der kein Interesse daran hat, dass Leute legale Machtgrundlagen haben, aber wer bin ich schon, das zu beurteilen?
Mhm.
Und das dritte, was es noch gibt, ist theokratisch, das heißt also über so Kirche, ja, also über religiöse
Gründe.
Der Dalai Lama zum Beispiel ist ein theokratischer Herrscher oder der Papst ist theokratisch.
Vielleicht ist das, was wir in den USA sehen, tatsächlich eine Mischung.
Ja, nein, man kann sich ja überlegen.
Zumindest theokratische Begründungsmodelle, theokratische Strukturen werden ja durchaus benutzt auch, um Macht auszuüben.
Ja, ich würde da sagen, also aus einem etwas 21. Jahrhundert Blick würde man sagen, es mischt sich da noch ein bisschen mehr alles. Ne? Mhm. Also nachdem wir großflächig Religion als institutionelle Kraft in der Gesellschaft verloren haben und ersetzt haben durch eine individuelle Kraft, müssen wir uns da echt die Frage stellen, inwiefern eigentlich sowas wie institutionelle Religion noch wirkmächtig ist. Ich meine, das siehst du selbst in Deutschland, wo das sogar noch relativ stark angelegt ist. Ne, dass institutionalisierte Religion so ein Problem ist, aber dann hast du individualisierte Religion und die ist aber viel, viel anfälliger auch zum Beispiel für Demagogie.
Ja.
Das heißt also, es gibt durchaus, auch wenn das vielen Leuten dann immer nicht gefällt, es gibt durchaus ein gutes Argument dafür zu machen, dass man sowas wie die katholische Kirche und sowas vorhält.
Ja.
Ja? Weil das sind organisierte Gefäße für Glauben.
Ja.
Das sind aber auch halt, und das ist dasselbe Argument, was ich jetzt gerade für den Staat gemacht habe, ne? Es ist irgendwie eine mit legaler Herrschaft versehene Glaubenshierarchie und nicht irgendeine Willy-Nilly-Glaubenshierarchie, wo jeder was behaupten kann.
Mhm.
Ja? Also, um Bischof zu werden, musst du, auch wenn wir jetzt sagen können, das ist alles bescheuert, ne? musst du bestimmte Kompetenz auf irgendeine Art nachweisen. Ja, ja, ja. Na, auch wenn wir uns ewig über die Kompetenzbasis streiten können.
Ja, und also, gute Witze drüber machen können und so, ja.
Ja, aber das am Ende ist.
Ist der Bischof halt der Bischof, ja.
Eine festgelegte Hierarchie, die, für die sich alle einigen, einer Hierarchie, die emergent ist, immer vorzuziehen, weil emergente Hierarchien sind aus meiner Sicht inhärent ungerecht.
Ja, weil natürlich, also es hilft bei der Emergenz ja auch immer der Stärkere mit.
Ja.
Und der kann.
Man kann das auch gut manipulieren.
Genau, man kann das, der manipuliert das dann in seinem Sinne. Ja, natürlich.
Ja.
Das nennt man dann Patriarchat.
Nee, das ist ja eine Naturordnung, die man mir gesagt hat.
Ja, ach, ich bin ja auch blöd, Mensch. Die neuesten Erkenntnisse habe ich noch gar nicht verarbeitet.
Ja, genau.
Muss ich mal einpflegen in meine Gedanken. Wie kommen wir jetzt eigentlich zurück zu Hobbes von Max Weber?
Ja, das ist, wenn du solche Fragen stellst. Wir kommen mal ganz einfach zurück, indem wir sagen, Hobbes war der Anfang dieses Denkens. Tatsächlich, ne? Wenn du die zentrale Frage zu stellen, wie rechtfertigen wir oder wie begründen wir ein Staatsmodell oder die Existenz des Staates, ohne dabei auf Gottes Gnadentum zurückgreifen zu müssen.
Dann haben wir da einen praktischen Ansatz.
Ja, und ganz ehrlich, diese Vertragstheorie von Hobbes, wenn du dir jetzt überlegst, legale Herrschaft bei Weber, das ist eigentlich dasselbe. Ja, wir suchen uns eine Regel, nach der wir sagen, okay, ja, diese rechtfertigt die Existenz des Staates und das Recht des Staates, Macht über uns auszuüben. Wie sich das im Detail gestaltet, ist eine ganz andere Frage. Und darüber haben wir jetzt noch so 200, 300 Jahre Philosophiegeschichte Zeit.
Herrlich. Thomas Brandt, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.